Am Mikrofon ist Michael Köhler. Unser Gast heute ist die Hamburger Fotografin Ingrid von Kruse. Sie betreibt seit über 3 Jahrzehnten ein leidenschaftliches Projekt der Porträtfotografie und hat Wissenschaftler, Komponisten, Architekten, Zeitzeugen, Politiker in der ganzen Welt getroffen, vornehmlich aber in Europa, und verfolgt seit Anfang der 80er Jahren dieses Projekt der fotografischen, sehr eigenwilligen, sehr charaktervollen Porträts. Und sie ist unser Gast heute, weil gerade ein Buch von ihr erschienen ist, wieder mal ein Buch in der Reihe zahlreicher Bücher, das nennt sich Charakterbilder. Begegnungen unter 5 Augen, Ingrid von Kruse. Erstmals liegen ihre Erinnerungen an Begegnungen mit Politikern und Wissenschaftlern vor, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Michail Gorbatschow, aber auch viele Künstler, Will Quadflieg, Leonard Bernstein, viele andere wären zu nennen, wir werden darauf kommen. Lassen Sie uns doch zuerst wissen, wann ist denn eigentlich die Idee entstanden, Menschen aufzusuchen? Denn Sie haben ja kein Atelier, in das Sie die Gäste einladen.
Das würde ich auch gar nicht gerne tun, weil ich muss mich anpassen. Ich muss die Menschen dort aufsuchen, wo sie sich am wohlsten fühlen, nicht wo ich mich am wohlsten fühle. Und das schreibe ich auch immer in den handgeschriebenen Briefen sofort hinein, wenn ich mich an die wende. Und nachdem ich auch mich schon ausgiebig mit deren Werk, was auch immer das sein mag, ihre politische Arbeit, ihre literarische Arbeit, ihr musikalisches Werk, was auch immer, beschäftigt habe, dann schreibe ich ihnen erst in einem Brief meinen Wunsch, sie treffen zu wollen und sie gleichzeitig zu bitten, mir zu sagen, wo sie sich am wohlsten fühlen, wenn bei einer derartigen Begegnung. Und so entscheiden die und nicht ich. Und ich kann mich dann eigentlich auch nur auf diese Begegnung vorbereiten, indem ich das Datum weiß, das mir dann vorgegeben wird. Und indem ich mich vorher wirklich sehr, sehr intensiv mit dem jeweiligen Menschen, seinem Schicksal, seinem Werk beschäftige.
Das klingt einfach, aber ist doch sehr aufwendig und klingt nach einem langen Prozess der Vorbereitung, der auch mit viel Dauer verknüpft ist, richtig?
Ja, aber das ist es mir wert und es ist eigentlich für mich die interessanteste Arbeit.
Solche Begegnungen kann man nicht planen. Man kann auch das Gelingen nicht planen. Man muss mit dem Misslingen rechnen. Lassen Sie uns, bevor wir es himmelblau malen, mal mit den frostigen Begegnungen anfangen. Welche sind Ihnen da in besonderer Erinnerung?
Ja, da gibt es, ich würde sagen, 2 oder 3 sehr markante Begegnungen. Einmal mit Oswald von Elbräuning, einem Jesuitenpater in St. Georgen, in dem Kloster in Frankfurt, der als Nationalökonom und Sozialphilosoph.
Vater der katholischen Soziallehre.
Vater der katholischen Soziallehre und sich mit der Enzyklika Quadragesimo Anno 1936 einen Namen gemacht hat, die er praktisch für den Papst damals wohl formuliert hat oder im Wesentlichen. Und habe ihm auch wieder einen Brief mit meinen Begründungen, warum ich ihn gerne treffen möchte, geschrieben.
Das sind handgeschriebene Briefe, müssen wir dazu sagen.
Immer handgeschrieben, weil ich damals auch überhaupt nicht Schreibmaschine schreiben konnte. Das war einfach der Not gehorchend, aber ich liebe das, Hand zu schreiben. Und dieser Oswald von Elbräuning, also gut, wir hatten einen Termin. Auf dem Weg dorthin im Zug habe ich mich dann auch noch mit seinen Werken beschäftigt, die für mich, die von Wirtschaft und Sozialphilosophie wenig versteht oder gar nichts, ihm irgendwie näher zu kommen. Und dann komme ich dort in Frankfurt, in St. Georgen an und wird auch erwartet. Und dann heißt es, und Pater Nell, so nannte man ihn, er war schon weit über 90, man dachte, er würde mich unten abholen. Und ich wartete nicht lange, da kam mir entgegen eine zierliche, kleine, asketische Gestalt mit einem blassen, weißen Gesicht und schwarzen Habit angeeilt, mit stechend schwarzen Augen, und begrüßte mich höflich, kühl. Und was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Und dann sagte ich ihm wieder, ja, da, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Da kam die Antwort, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also gehen wir auf mein Zimmer. Also, und er eilte mir voran, ich hinterher, Trepp auf, Trepp ab. Schließlich landeten wir in einer Art Klause. Kühl und kalt war es auch. Da fühlte er sich wohl am wohlsten, wenn ich ihm glauben sollte. Und er war unter Druck und alte Leute haben nie Zeit, für sie ist jede Minute wie eine Stunde. Und nun fangen Sie mal an. Und ich war schon von dieser frostigen Stimme schon so irritiert, was eigentlich nicht so schnell passiert, dass ich also auch sofort die Kamera auf ihn richte, was ich ganz schrecklich finde, weil ich eigentlich erst mal ohne Kamera und dieses Ablichten dieser Person nahe kommen möchte durch ein Gespräch. Wenn ich irgendeine Frage stellte, dann kriegte ich eine ruppige Antwort und ungeduldig war. Dann gab er ihm vor, nichts von mir zu verstehen. Sprechen Sie lauter, ich kann Ihre Sprache nicht verstehen. Es war also wirklich, ich wurde immer nervöser, es krampfte sich langsam alles zusammen.
Ziemlich unglückliche Bedingungen, ne?
Ja, das kann man wohl sagen. Und schließlich fiel mir dann ein, ach, die Quadrogesimo anno, da werde ich ihn mal drauf ansprechen. Na und schon öffnete er sich und erklärte mir, was die eben bedeutet und wie weit er damit mitgewirkt hat. Und ich fotografierte und ihm hing schon in dieser Kälte ein Tropfen an der langen, blassen Nase. Ach, und dann sagt er, es ist hier, als ob hier ein Gemälde angefertigt werden soll. Ich war aber erst eine Viertelstunde dabei bei ihm. Und dann sagte er ganz leise zu mir, Frau von Kruse, wenn Sie fertig sind, kommen Sie noch mal zu mir. So, und dann verschwand er wieder. Ich merkte, mein Film war zu Ende und will den neuen einlegen und spule den alten zurück und da ist kein Widerstand. Um Gottes Willen, es ist überhaupt kein Film drin gewesen. So hat er mich verängstigt und er durfte nun nicht merken, dass das alles so nur ins Leere gegangen war. Und ganz schnell wechselte ich den Film und mache eine Belichtung und in dem Moment erhebt er sich und sagt, und jetzt ist Schluss. Und ich schaffte es noch gerade, der Auslöser schaffte es noch gerade, dass nur ein ganz kleiner Teil vom Kopf, oberen Kopfteil abgeschnitten war. Also das Gesicht mit Stirn und ein Teil seines sehr markanten Kopfes war noch auf dem Bild. Und ich wurde gedrängt, packen Sie jetzt ein, machen Sie jetzt schnell, das dauert alles zu lange. Und ich konnte ja auch nicht mehr weiter fotografieren und dann packte ich alles ängstlich ein. Dann will ich mich von ihm verabschieden, mich bedanken. Und dann sagt er zu mir, ich begleite Sie noch. Der Kanzler erwartet Sie ja noch. Also das war natürlich teuflisch für mich. Er hat getan, als ob er alles nicht versteht und dieses leise Geflüster, das hat er mitbekommen. Ja. Also das war eine kurze, aber sehr heftige Begegnung. Und dieses eine Bild, ich glaube, es wäre, auch wenn noch viel andere entstanden wären, ich glaube, es war wirklich das Beste. Und mehr kann ich in dem Buch auch nicht zeigen.
Wir müssen zwei Dinge erwähnen. Erstens, Sie arbeiten auf eine sympathische Weise furchtbar altmodisch, nämlich mit einer Großbildkamera und Rollfilm, richtig?
Genau, 6x6.
Kein Blitzlicht?
Nein.
Keine Lichtanlage?
Gar nichts. Tageslicht.
Tageslicht. Das heißt, Sie sind vollkommen abhängig von den Bedingungen, die Sie vorfinden.
Ja, eben. Und deswegen kann ich auch gar nichts vorbereiten und mich auf irgendetwas vorbereiten. Ich weiß ja gar nicht, was an dem Tag, an dem wir uns treffen, für ein Wetter ist, wie das Licht ist, wie die Fenster in dem entsprechenden Raum liegen, ob da Nord, Süd oder gar kein oder ein graues Licht nur hereinscheint. Wo er sich denn zunächst hinsetzt oder steht, ob das gerade die dunkelste Ecke ist, dann muss ich, ohne dass er es merkt, ihn da hervorlocken, möglichst in die Nähe des Fensters. Das darf er aber gar nicht merken, aber ich gehe dann so weit zurück, dass er mir folgen muss, weil er mich sonst nicht versteht. Das sind so kleine Tricks, die aber überhaupt nicht auffallen dürfen. Und so helfe ich mir. Also Blitzlicht, ich bin wirklich sehr unbegabt, alles, was Technik anbetrifft und alles, was ich vermeiden kann.
Wir haben es gerade gemerkt, ja.
Ja, alles, was ich vermeiden kann.
Eine Fotografin, die den Film nicht einlegen kann, Entschuldigung.
Doch, nein, die kann ihn schon einlegen, aber man muss es machen und man kann es vergessen und die Kassette reintun in der Idee, dass der Film eingelegt ist. Ich war nur so verwirrt, dass ich eine leere Kassette eingelegt hatte. Ja, ja.
Egal, ob es Gräfin Dönhoff oder Willy Brandt ist, egal, ob es die Schauspieler Will Quadflieg oder der große Literat Siegfried Lenz ist, dessen Porträt übrigens in der Gedächtnisveranstaltung im Hamburger Michel, ihr Porträt bei der Feier zum Tod von Siegfried Lenz in der Kirche stand. In allen Berichten von den Begegnungen ist mir aufgefallen, dass die Leute irgendwann auftauen, Privates mitteilen. Ist das manchmal so ein bisschen auch was von einer Beichte, manchmal sogar auch von einer Art Testament? Wie empfinden Sie das?
Nein, ich will ja erstmal, möchte ich keine Beichte. Zweitens, das könnte ich mir gar nicht anmaßen, dass jemand ein Testament spricht oder sagt oder äußert. Ich plane in dem Sinne überhaupt nicht. Und was dann passiert, das ist Glück oder auch Pech. Ich bin aber so vorbereitet,
dass... Ich wollte gerade sagen, Sie sind sehr gut vorbereitet. Ja. Auch die privaten, intimen Details kennen Sie, also Familien, Enkelkinder und so weiter.
Nicht immer, aber wenn ich merke, das ist wichtig für dessen Leben, dem ich gerade gegenüberstehe, dann spreche ich ihn darauf an, weil ich weiß, das macht Männer vor allen Dingen stolz, wenn man sie auf seine Enkel und seine Nachkommen anspricht. Auch wenn sie denn noch für, im Gegensatz zu dem Alter des Fotografierten, der vielleicht schon sehr alt ist, die meisten sind ja schon relativ alt, dann noch ein eigenes, kleines Kind hat. Ne? Also wissen Sie, dann birst er vor Eitelkeit.
Einer Ihrer Stammkunden, der auch in die Abteilung Härtefälle gehört, sage ich mal, ist Altkanzler Helmut Schmidt. Da geht es sogar so weit, dass, glaube ich, nur Sie vorgelassen wurden, als 2011 das berühmte Foto von Peer Steinbrück und Helmut Schmidt beim Schachspiel gemacht wurde, richtig?
Ja, das war ein ganz spontaner Anruf von Günter Berg vom Hoffmann und Campe Verlag, und der nicht weit von mir entfernt liegt. Und ich ans Telefon ging und er sagte, Frau von Kruse, sagen Sie jetzt nicht, dass Sie nicht da sind. Wir brauchen Sie sofort. Das Taxi kommt schon gleich. Nämlich Helmut Schmidt und Peer Steinbrück geben ein Interview, das ein Journalist mit denen führt und was dann später in einem Buch veröffentlicht wird. Und das soll Zug und Zug heißen. Und die beiden Herren als Schachspieler sollen auf dem Titel an ihrem Schachbrett sitzen. Und wir haben bis jetzt noch kein Titelbild. Und wir bitten Sie sofort mit unserer Lektorin dorthin zu fahren. Sie werden abgeholt und möglichst fahren Sie so hin, dass Sie noch vor der Beendigung des Mittagsschlafs von Helmut Schmidt dort ankommen, dass Sie schon mal ein bisschen...
Kurz vor drei.
Ja, so kurz vor drei, damit Sie da sich ein bisschen einrichten können und sehen, wo die Herren dann sitzen und wie die Lichtverhältnisse sind und so fort. Und alles war fertig und wir standen da und dann kam von oben herunter die Treppe mit so einem Treppensessellift Helmut Schmidt aus dem Mittagsschlaf herabgeschwebt. Er griff seinen Rollator, als er unten ankam. Wir standen direkt in Sichtweite und sagten freundlich guten Tag. Er übersah uns unhöflich, wie ich das auch schon mal früher erlebte.
Sie haben ihn mehrfach getroffen, ne?
Ja, dreimal. Und dann sagten sie guten Tag und wir sind jetzt hier und wir sind bereit. Ich muss erstmal eine Tasse Kaffee trinken. Und abschob er mit seinem Rollator ins Esszimmer, in das man schauen konnte. Da war ein Kaffeetisch gedeckt und da wartete schon ungeduldig der Journalist und Peer Steinbrück auch ganz perfekt alles da. Und dann kam Herr Schmidt und dann wurde da Kaffee getrunken und wir warteten. Herr Schmidt, sagte ich habe das Glück, Sie das dritte Mal zu porträtieren. Davon werden Sie auch nicht schöner. Aber mich hat das gar nicht so furchtbar überrascht. Und das war also praktisch die Begrüßung zwischen uns. Und dann ging das Schachspiel los und ich, die nichts vom Schachspiel verstehe, wollte nun aber doch mal wissen, ob Sie jetzt nur für das Foto spielten oder ernst. Wir spielen immer ernst. Und gut, dann spielten sie ernst. Aber wissen Sie, für mich war das im Grunde nicht die Aufgabe, die ich mir suche, wenn ich jemanden porträtiere. Zwei Schachspieler, die nur auf das Brett starren, keinen Ton sagen.
Im Gegenteil, Sie haben den schwierigen Weg oft gesucht. Sie sind nach Moskau gefahren zu Dissidenten. Sie haben Anna Larina Bucharina getroffen, ja. Andrei Sinjavsky. Ja. Also wir wollen jetzt nicht nur ein Namengewitter loslassen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass Ihre Liebe wahrscheinlich den Künstler gilt. Federico Fellini, Eugène Ionesco, Marcel Marceau. Es sind traumhafte Porträts und auch die Erzählung dieser Begegnung. Was tun Sie da? Ist das ein Blick in die alte Bundesrepublik, ins alte Europa? Was machen Sie da?
Naja, ich meine, dafür stehen ja alle für das alte Europa, ob das jetzt die Künstler sind, die ich aufsuche, oder auch die Politiker oder die Historiker. Ich gebe zu, dass mir die Künstler besonders liegen oder ja, da fühle ich mich auch sehr gut aufgehoben. Das hängt sicher auch etwas mit meinem Beruf zusammen. Aber es ist eigentlich, alle umgibt sie, das klingt ein bisschen kitschig vielleicht, aber etwas Poetisches. Und das ist eine Atmosphäre, die mir sehr liegt und in der ich mich auch aufgehoben fühle und die mich auch inspiriert. Und da kann man auch alles gar nicht berechnen. Es entwickelt sich durch Gespräche. Und dann ist es eben so, wenn Fellini mich dann schließlich nach mehreren Anläufen einmal dann in Rom empfängt, in der Via Margutta, das ist also wirklich eine seiner Privatwohnungen, alle Telefone abgestellt hat, mich in sein großes Zimmer, wie man das nennt, weiß ich nicht, auf einem mich freundlich im wahnsinnig schönen Anzug, wie so ein Italiener es eben hat, begrüßt und mir seine warme Stimme auch schon ungewöhnlich eindringlich erschien. Und er das als erstes sagte: Sie können alles mit mir machen, nur machen Sie einen 35-Jährigen aus mir. Und das hat mich so getroffen, weil ich wusste, das merkte ich, das war wirklich sein Problem, die Angst vorm Altwerden und vorm Tod.
Ist das eine Archäologie des geistigen Europas, auch ein bisschen eine Dokumentation an jene, die wir vielleicht vergessen haben oder die nicht mehr so im Scheinwerferlicht stehen?
Also ich begegnete ja schon jener Generation, die alle, wenn sie nicht gerade in Island waren vielleicht, von dem Krieg und den Schrecken betroffen waren.
Wie alt war Ernst Jünger, als Sie ihn trafen?
102.
Alle Achtung.
Ja, und auch diese Geschichte, die ist unvergesslich, weil ein 102-Jähriger, der einen empfängt, vollendet, natürlich auch glänzend korrekt angezogen und frisiert von seiner Frau. Man geht an einen 102-Jährigen ganz anders heran, weil man auch Bestimmtes nicht erwartet und anderes wieder erwartet. Aber diese Geschichte, die sich dann schließlich, als ich dann das Erste, was er machte, war, stellte sich neben so eine Riesenvitrine, in der ich weiß nicht, 10.000 Käfer aufgespießt waren, weil das wahrscheinlich die übliche Position ist, die er einnahm, wenn Journalisten kamen, die ihn fotografierten, weil er bekannt war für diese 40.000 Käfersammlung. Es war wie eine Wunderwelt, durch die ich da geführt wurde, an endlosen Sammlungen von Muscheln und Schnecken und Körben von getrockneten Schildkrötenpanzern. Und ich weiß, kann das alles gar nicht sagen, bis wir schließlich in einem Raum landeten, wo ein großer eichener Schreibtisch stand, an dem er sich niederließ. Ich mich mit seiner Frau Stierlein gegenüber. Wir begannen und es wurde henkeltrocken serviert in Sterling-Silber-Kelchen. Und er rauchte feine Zigaretten. Und dann wusste ich aus meiner Zeit, in der ich mich auf ihn vorbereitet hatte, dass er lebenslang den Wunsch gehabt hatte, eine Wohnung in Venedig zu haben, das aber nie irgendwie realisiert wurde. Und ich habe ja ein Venedig-Buch gemacht, das auch eine Art Herzensbuch von mir ist. Das heißt Venedig Stimmen zwischen Stein und Meer. Und ich ihm das eigentlich als Geschenk mitbringen wollte. Und er hat ein Buch geschrieben, das wenige kennen, aber das mich am meisten fasziniert hast, das heißt das Sandurbuch, voller Poesie, wo er über die Zeit mit philosophiert. Daraus entnahm ich, dass er auch Sanduhren sammelte und so war es auch. Und ich schenke ihm das Venedig-Buch und da sagt er, was kann ich Ihnen denn als Gegengabe schenken? Und da sage ich, das Sanduhrbuch. Das Sanduhrbuch, das kennen Sie ja. Wie auch immer, er wollte es holen und kam mit einer Sanduhr, einer ziemlich hohen Sanduhr, zurück. Das war aus so ochsenblutfarbenem Holz und stellt sie auf den Tisch, sodass also der Sand von oben nach unten laufen konnte und sagte, das ist die Sanduhr einer venezianischen Kurtisane. Und nun warten wir mal ab, wie lange Zeit sie ihrem Liebhaber gegönnt hat. Stellen Sie sich das vor. Das Venedigbuch, die Sanduhr, die venezianische Kurtisane. Das alles bei einem 102-Jährigen. Und ich wollte dann unsere Sitzung da beenden. Oder er schon merkt, dass ich das will, schaut er auf die Sanduhr, die durchgelaufen ist. Und er sagt, sehen Sie, ein und eine halbe Stunde hat sie ihm gegönnt. Ist das nicht fantastisch?
Frau von Kruse, ich habe zugehört und mir wenige Stichworte gemacht. Ihre Begegnung und das Fotografieren, das haben wir jetzt erst gelernt mit Ihrer jüngsten Buchveröffentlichung, sind ja immer nur Dokumente von viel weiträumigeren Ereignissen. Das fängt mit der Vorbereitung an, mit Ihrer Lektüre, mit dem Einlesen im doppelten Sinne in das Werk und die Person, mit dem Briefschreiben, mit dem Zustandekommen der Begegnung, mit dem Eintreffen der Begegnung, mit dem Gespräch und auch dem Bildnis. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, das ist eine Ihre Form einer Ars Memoria, einer Erinnerungskunst auch, die eben mehr ist in dieser kurzlebigen, schnelllebigen Zeit der Selfies. Nämlich, ich nehme mal Ihr Gleichnis vom Rollfilm vom Anfang, dass sich die Dinge entwickeln müssen, dass sie sich langsam, dass man sich auf den Weg machen muss.
Ja, das finde ich eine sehr gute Formulierung. Ich meine, als ich damals es ist ja in dem Sinne kein von Anfang an ein geplantes Projekt gewesen, dass ich später mal diese Notizen, die ich mir nach jeder bedeutenden Begegnung, habe ja nie einen Kassettenrekorder oder sowas mitgenommen. Ich wollte absolut keine Störung. Da ist auch schon wieder die Technik, die mich dann schon stört. Also ich wollte einfach das Gespräch nur festhalten, auch in meinem Kopf, um dann nachher ganz schnell auf irgendeinem greifbaren Stückchen Papier kurze Notizen hinzuwerfen, die ich dann auch aus welchem Grund auch immer aufbewahrt hatte bis heute und nie in der Absicht, dass ich mal die für ein Erinnerungsbuch brauchen könnte. Also insofern ist das von Anfang an nicht gedacht als eine archäologische Forschung, sondern erst im Rückblick kann man das vielleicht, ich ja auch in meinem zarten Alter sagen, dass man es jetzt so betrachten könnte. Und dass manche Namen, wie Sie auch schon sagten, Lagerkranz, immerhin Nobelpreisträger in 50er Jahren, heute kaum noch jemandem bekannt ist. Die Generation, denen er bekannt war, die lebt eigentlich schon gar nicht mehr. Nicht? Und die heutigen wissen nicht, wer Lagerkranz war. Es gibt natürlich auch Namen wie Anna Bucharina, von der ich überhaupt nichts wusste. Aber auch wirklich gar nichts. Ich kannte nur den Namen Bucharin und wusste, dass das in irgendeiner Form mit dem Kommunismus und der Revolution, der russischen Revolution und mit Lenin zusammenhing. Das war also kurz nach der Wende. Sie wurde natürlich überrannt von Journalisten, weil die wissen wollten, wie sie noch Lenin gesehen hat und den Trauerzug noch erinnerte. Und das hat sie auch alles gesehen. Irgendwie haben wir es geschafft, uns zu verständigen. Wir haben uns verstanden. Wir haben sogar Gespräch führen können. Und ich habe sie auch gefragt, das weiß ich noch, wissen diese Idealisten, wohin ihre Idee, wie zum Beispiel der Kommunismus von Lenin und Bucharin, wohin der schließlich endlich führen kann? Da sagte sie, wenn sie es wüssten, dann gäbe es keine Geschichte. Ich fand das schon eine unglaubliche Antwort, das muss ich schon sagen.
Im Rückblick, was würden Sie sagen, was ist der Moment, wo Ihre Gäste oder Ihre Gesprächspartner auftauen? Ist es das Ergebnis des Zutrauens im Dialog? Was würden Sie sagen? Also mich beeindrucken besonders diese, ich nenne sie mal Schädelbilder, also Willy Brandt, Sir Karl Popper, Isaiah Berlin oder auch Elisabeth Borchers oder andere, also Gesichter, die man so einfach nicht kennt und nicht kannte. Und manchmal wenden sie auch den Blick ab. Also sie gucken ja nicht in die Kamera, oft nach unten oder nach oben oder manchmal ist auch die Brille verspiegelt. Das heißt, Perfektion ist gar nicht so sehr ihr Anliegen, sondern?
Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Dann würde ich es alles ja gar nicht schaffen. Gespräch führen, auf Perfektion achten, noch möglicherweise ein Blitzlicht bedienen und das Gespräch, den Faden zu halten. Und das sind ja nun keine Themen, die einem so irgendwie zufliegen und die mir ganz nahe sind. Ich habe sie mir schwer erarbeitet und ich kann dann auch nur, wenn ich an Karl Poppers Philosophie denke oder an einen Astrophysiker denke,
Karl Friedrich von Weizsäcker war Ihre erste wichtige Begegnung.
Ja,
ne?
Ja. Wenn ich nicht ungefähr gewusst hätte durch das Lesen und das Beschäftigen, was das Ziel Ihrer Arbeit ist, was Sie bewegt, dann kann ich nur durch diese Vorbereitung, bin ich dann nur in der Lage, vielleicht intelligente Fragen stellen zu können. Und das merkt das Gegenüber. Aus den Fragen merkt er wirklich, die meint es ernst, die hat sich damit beschäftigt, sie will es wirklich wissen. Es geht ihr jetzt nicht um einen Schnappschuss für die nächste Zeitung. Und ich glaube, sobald man das merkt und auch meine Leidenschaft, die sich dann auch ziemlich stark, glaube ich, zeigt im Gespräch, das springt über, dann kann ich nicht auf Perfektion achten. Das ist einfach unmöglich. Und dann habe ich entweder Glück oder Unglück. Aber es ist ein Balanceakt zwischen Distanz und Nähe. Man darf einem Menschen nicht so auf den Leib rücken, dass er sich durchleuchtet fühlt, dass er merkt, es ist kein Respekt mehr vor einem gewissen Geheimnis, was nur mir gehört. Das muss ich fühlen. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann nicht wie manche Journalisten haltlos, taktlos fragen, dann verschreckt man sie und mit Recht. Vielleicht ist es das, dass ich da ein gewisses Gespür habe. Wo ist die Grenze? Wie weit kann ich gehen? Wo ich merke, jetzt öffnet sich was. Und das ist, glaube ich, das Gespür in diesem Balanceakt. Wie weit kann ich mich nähern? Ich kann das Gespräch ja auch nicht planen. Ich weiß ja gar nicht, wie er reagiert und was er fragt. Und insofern, ich muss nur immer mich anpassen, einfühlen, hören und sehen, dass ich wenigstens noch ein paar Fotografien mache.
Ich wünsche mir was von Ihnen.
Was denn?
Ich kenne Fotos von Marianne Hoppe aus ihrer Hand, von Alfred Rilitschka, von Günter Uecker, von Leonard Bernstein, von Peter Zumthor, an die ich gerne aus ihrer Feder auch erinnert würde. Habe ich Chancen, das lesen zu dürfen?
Ja.
Sie arbeiten dran.
Ja, vielleicht. Nach diesem Buch, das ja nun erst ein paar Tage und noch kaum in den Buchhandlungen gelandet ist, sagen viele, die schon angefangen haben zu lesen oder die auch schon wussten, dass ich da, was ich geschrieben habe, es gab ja auch schon andere, die das Manuskript schon gelesen hatten, damit ich für mich auch mal sicher sein konnte, ist es alles Blödsinn, was ich schreibe oder muss man da anders vorgehen. Und das sagen eben heute auch manche, die das Buch jetzt lesen und fragen auch, ja, wie geht's jetzt weiter? Also ich habe noch einen ganzen Karton voller Begegnung, weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Erstmal ist dies jetzt abgeschlossen und wir werden sehen.
Im Gespräch auf NDR Kultur, die Hamburger Fotografin Ingrid von Kruse. Wir haben ihre jüngste Buchveröffentlichung Charakterbilder, Begegnungen unter fünf Augen zum Anlass genommen, ihre Arbeit vorzustellen und einen Einblick genommen in diese doch sehr intensiven Begegnungen mit Zeitgenossen, Künstlern, Politikern, Wissenschaftlern. Dafür danke ich Ihnen sehr. Am Mikrofon war Michael Köhler.